Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Spiel unserer Roten gegen die Bielefelder von der Bielefelder Alm. Ja, 96 gewinnt das Spiel glücklicherweise tatsächlich mit 3:1. Und ob das jetzt eher Glück war oder eher Können, das wollen wir uns jetzt heute nochmal hier schön miteinander ausdiskutieren wollen wir das. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Und ich freue mich, jemanden dabei zu haben, der länger nicht mehr dabei war, nämlich den Tobi. Hallo Tobi.
Ja, liebe Grüße Olaf, liebe Grüße natürlich auch allen Zuhörern da draußen. Ich freue mich auch heute mal nicht im Stadion gewesen, also schon im Stadion, aber dann bei den Damen, beim Pokalspiel, dann schnell zurückgefahren und das 96 Profispiel dann am Fernsehen geguckt. Freue mich auch, dass ich mal wieder im Quick and Dirty dabei sein darf.
Das ist ganz wunderbar. Ja, und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind heute mal zu dritt. Und wer uns noch mit seiner Expertise und seinen Einschätzungen heute hier mit Sicherheit bereichern wird, das ist der Ferdi. Servus, Ferdi.
Ja, moin, Olaf. Was für ein beklopptes, absurdes, nervenaufreibendes, ärgerverursachendes, aber auch freudeverursachendes, großartiges Fußballspiel. Ich finde, das war heute alles, was den Fußball so toll macht. Natürlich vor allem auch, weil wir am Ende als glücklicher Sieger davongehen. Ich bin noch fertig mit meinen Nerven, aber ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich musste mich auch erstmal sammeln tatsächlich. Das dauert auch immer noch an, aber dafür ist ja auch hier dieses Quick and Dirty immer ganz gut geeignet, um sich mal nach dem Spiel nochmal so ein bisschen zu sammeln, das Ganze mal einzuordnen. Und legen wir doch mal vorne los. Heute war Weltkinderspieltag, glaube ich. Ne? Also Weltkindertag war ja, heute war Weltkinderspieltag. Aber ich fand die Vorstellung von beiden Mannschaften heute durchaus eher erwachsen, muss ich sagen, auch von unseren Gästen. Aber kommen wir doch erstmal auf die Roten. Es gab natürlich Wechsel in der Aufstellung, das war klar. Bundo ist nicht mal im Kader gewesen, da hat es also doch noch nicht gereicht. Dafür durfte dann Hussein Chakroun vorne rechts ran und da Pichler ja leider auch verletzt ist und ich finde, der hat heute in unserem Spiel tatsächlich auch gefehlt, durfte Kehlmann von Anfang an ran. Und beide Mannschaften begannen durchaus sehr hoch pressend. Also man hat durchaus gesehen, dass Bielefeld hier auch was reißen wollte. Letztendlich gab es dann aber tatsächlich schon in der 5. Minute eigentlich Grund für die Roten und für die Fans der Roten, für uns zu jubeln. Rochelt wird links freigespielt, zieht rein, flankt lang hoch auf den zweiten Pfosten. Dort bekommt nach einer Kopfballverlängerung eines Bielefelders tatsächlich noch Kehlmann den Ball und köpft den rein. Sah erst nicht so aus, weil der Torwart den noch so ganz kurz auf der Linie oder hinter der Linie noch weggeholt hat. Da gab es dann auch eine Überprüfung. Wir dachten alle, jetzt wird geschaut, ob das ein Tor ist, obwohl die Torlinientechnik ja relativ schnell ist, wie wir erfahren hat. Aber das Tor wurde nicht gegeben wegen einer Abseitsstellung vom Torschützen, der beim Pass, also beim Abschlag von Noll oder beim Pass von Noll in der Entstehung des Tors, also mit einer Fußspitze im Abseits war. Tobi, du hast das uns ja schon in unserer WhatsApp-Gruppe erklärt, dass das regeltechnisch ja durchaus korrekt ist. Das sehe ich auch durchaus ein. Aber mein Gott, also ich habe mich da schon geärgert. Also
der VAR macht natürlich den Fußball gerechter und der VAR deckt Dinge auf, die dann die normalen Schiedsrichter und mit ihren Assistenten nicht sehen können. Nein, das ist lächerlich. Also sei mal nicht böse. Ja. Also na klar ist das regeltechnisch okay, wenn da wirklich sie haben ja dann auch lange gebraucht tatsächlich, bis sie eine entsprechende Zeitlupe finden konnten, wo denn diese Szene auch zu sehen war. Ich hatte es auch nochmal zurückgespult und hatte auf diesen Abschlag oder den Pass von Noll gar nicht geachtet, sondern mir eher die anderen Sachen anguckt. Okay, Rochelt nicht im Abseits, Kehlmann dann im 16er nicht im Abseits. Also das sind Dinge, wo ich sagen muss, also erstens, das ist so hauchdünn, haben wir schon öfter erlebt. Ich erinnere mich da an die EM mit dem Bild von dem Intimbereich, das im Abseits gewesen ist. Also auch das dann fraglich. Also wir sind wirklich auf einem Niveau angekommen, wo man sich fragen muss, ob das noch so richtig ist. Es waren wenige Zentimeter. Ich konnte es noch nicht mal in dieser Grafik der DFL so richtig erkennen. Für mich war das komplett gleiche Höhe. Und außerdem möchte ich nochmal erwähnen, selbst wenn, ihr habt das auch diskutiert, andere Spielsituation. Also Bielefeld hat ja, ich sag mal, 40 Meter Zeit zum Verteidigen. Ja?
Ja.
Also von daher, also regeltechnisch mag das okay sein. Es ist nur eine Regel, mit der ich mich nicht anfreunden kann. Also wenn es klare Fehlentscheidungen sind, bitte unbedingt. Ich hätte es sogar akzeptiert, wenn, ich sag mal, Rochelt im Abseits gewesen wäre, der dann die Hereingabe macht, oder auch Kellmann dann am zweiten Pfosten. Alles in Ordnung. Aber in der Entstehung, an der Mittellinie, ich habe damit Schwierigkeiten.
Ja, ich habe damit auch Schwierigkeiten. Ferdi, hast du damit auch Schwierigkeiten?
Ich habe mich geärgert, aber ich sehe es ein bisschen entspannter, vielleicht auch gemäß, dass, weil Ende gut, alles gut, wir haben 3-1 gewonnen. Da lässt sich das natürlich auch ein bisschen entspannter sehen. Für mich ist es dieselbe Spielsituation, weil Kellmann macht da den Ball fest und das sieht lächerlich aus. Natürlich, es ist für das Tor vollkommen egal, ob Kellmann da jetzt Schuhgröße 40 oder 42 hat. Er hat keinen Vorteil dadurch. Aber du hast halt die Regeln. Du wirst im Keller in Köln eine Linie haben, die gezogen wird. Und wenn die halt sagt, eine Mini-Mini-Fußspitze abseits, dann finde ich es okay, wenn sie das so auslegen. Weil wenn du sagst, eine Fußspitze ist okay, irgendwo musst du die Linie ziehen. Dann diskutierst du zwischen einer und zwei Fußspitzen. Wenn du sagst, zwei Fußspitzen sind okay, dann diskutierst du irgendwann zur dritten Fußspitze. Es ist wahnsinnig ärgerlich. Ich bin sehr froh, dass das heute nicht über Sieg oder Niederlage entschieden hat. Ich möchte aber am Ende dem Schiedsrichterteam irgendwie keinen Strick draus drehen, dass es eine Regel, über die man diskutieren kann, halt einfach sehr exakt anwendet.
Ja, mich ärgert weniger das Abseits an sich, sondern mich ärgert, wie ja auch schon gesagt wurde, die Zeit, die dazwischen war und so, dass im Endeffekt irgendwie 10 Minuten lang keiner wusste, wer da jetzt genau im Abseits war. Also das war, also ich weiß nicht, das muss nicht sein. Also irgendwo müssen wir auch mal eine Grenze ziehen und ich finde, wenn Tobi sagt, das waren irgendwie, was nicht, 40 Meter zum Verteidigen, ja mein Gott, dann ist das eben für mich auch irgendwie eine neue Spielsituation. Also das Spielfeld ist jetzt auch nicht unendlich lang, also von daher, das ist schon also fast über die Hälfte des Spielfeldes. Ich meine, das war ja direkt kurz nach der Mittellinie, dieses Abseits und das war ja überhaupt nicht in Tornähe. Also ich meine, das muss man ja auch mal sehen. Also irgendwo, weiß ich nicht. Also ich habe damit meine Probleme. Ja, regeltechnisch war es vielleicht korrekt, aber ja, Tobi. Ja,
Ferdi, aber wo fängt für dich eine neue Spielsituation an?
Ja, das also, meine ich damit. Ne?
Ist ja, das wird ja häufig, genau, es wird ja häufig diskutiert. Neue Spielsituation ist manchmal schon, wenn der Verteidiger einmal kurz den Ball berührt, den Ball dann entscheidend versucht zu klären und die angreifende Mannschaft behält trotzdem den Ball. An der Situation, Kellmann setzt sich durch, so dann geht der Ball irgendwann raus zu Rochelt. Okay, da gibt es jetzt keine richtigen Zweikämpfe, aber dann geht Rochelt in den 16er rein. Also ist das für dich wirklich dann dieses wirklich, weil es ein Spielzug ist, wo Bielefeld nie am Ball ist. Deswegen diese eine Spielsituation. Oder woran machst du es fest und wo ziehst du die Grenze?
Asego war ja auch noch am Ball. Also es
käme aber nicht
korrekt. Asego kam der Pass dann auf.
Aber Bielefeld war nicht am Ball. Also ist das für dich die Grenze, Ferdi? Weil grundsätzlich die Regel ist okay, die Regel ist klar und eine Fußspitze muss reichen. Wenn wir diese Regel haben, bin ich ja auch bei dir. Ich glaube nur, wenn du 40 Meter zum Verteidigen hast, ob das dann wirklich sein muss, da tue ich mich schwer mit. Wo fängt es für dich an? Wo ist für dich die neue Spielsituation?
Das kann ich jetzt auch nur aus Gefühl heraus sagen, weil ich habe auch keine Schiedsrichterschulung gemacht und ich habe es auch nicht vor. Für mich ist es derselbe Angriff und der entsteht dadurch, dass Kellmann den Ball festmacht und damit Raum nach außen spielt. Für mich ist das einfach, die Situation entsteht dadurch, dass er da keinen Vorteil dadurch hat, dass er minimalst vielleicht im Abseits steht. Wir haben ja noch nicht mal eine Linie gesehen, die das wirklich zeigt. Das sehe ich genauso. Aber für mich ist es derselbe Angriff und deswegen kann ich das so verstehen.
Und wenn Bielefeld zwischendrin am Ball gewesen wäre, hätte es für dich das anders gemacht. Also die klären, die erobern zurück, dann wäre es okay gewesen.
Ja.
Okay. Ja, darauf können wir uns ja committen. Also mich hat es so interessiert. Ja. Also, weil ich, klar, 40 Meter zum Verteidigen ist viel, aber ich kann es akzeptieren, wenn Ferdi sagt, ja, pass auf, wenn der Gegner nicht am Ball ist, dann ist es derselbe Angriff, selbe Situation, dann ist es abseits, dann ist es so. Kann man mit leben. Und wir haben diese Regeln, Olaf, ne? Also da müssen wir mit leben.
Natürlich. Ja, natürlich. Naja, aber die Tatsache, dass wir es jetzt hier so ausführlich diskutieren und da auch durchaus unterschiedlicher Meinung sind und uns da so ein bisschen in so vielleicht so kleinere Dinge irgendwie hineinreden, zeigt ja, dass das vielleicht auch, sagen wir mal, durchaus grenzwertig ist. Jedenfalls begann meiner Meinung nach damit so ein bisschen unsere, ja, ich will nicht sagen Pechsträhne, aber na, vielleicht will ich es doch sagen, Pechsträhne, die wir dann so in der ersten Halbzeit irgendwie hatten. ja, gut, 96 hat sich davon nicht ganz so außer Ruhe bringen lassen, hat eigentlich relativ gut weitergespielt. Beide Mannschaften haben viel versucht. Ich fand, das war auch durchaus ein gutes Spiel. Es gab tatsächlich dann noch eine Situation, die ähnlich war wie die, wo das Tor, das vermeintliche Tor gefallen ist, wo auch wieder Aseko schön auf Rochelt rausspielt, der sich dann so ein bisschen in den Strafraum hineinbegibt und dann, ja, wenn er den Ball besser vielleicht mit dem Innenriss rumschneidet, dann das Tor noch erzielen kann. Das tut er aber nicht. Dann gab es wieder mal Pech. Es gab nämlich auch tatsächlich eine Umstellung dann noch von Tietz. Wieder mal sehr gutes Ingame-Coaching, wie ich fand. Also das hätte ich unter Leite, hätten wir das mit Sicherheit nicht gesehen. Er hat nämlich tatsächlich Okon und Gita in den Positionen vertauscht, damit der schnellere Innenverteidiger, nämlich Okon, dann gegen unseren ehemaligen Mitspieler Tadel Momolu verteidigen kann. Leider Gottes hat sich Okon relativ früh schon verletzt und musste dann raus. Dafür kam dann in der 34. Hendry Blank, was jetzt so, wie man nach dem Spiel sagen kann, glaube ich, tatsächlich keine schlechte Entscheidung, weil eine Entscheidung ist halt falsch. Aber der Wechsel hat uns überhaupt nicht geschwächt, eigentlich, möchte man sagen. Ja, dann gab es in der 35. aber trotzdem aus einer, ja, dann noch Unordnung von 96, muss man leider sagen, den Führungstreffer für Bielefeld. Denn ja, Tomiak und Neubauer sind sich außen nicht so ganz einig, wer da tatsächlich mal etwas konsequenter draufgehen soll, sodass tatsächlich eben schon erwähnter Momolu reinflanken kann. Ja, das Tor wurde dann Joel Felix zugesprochen. Erst stand bei Kicker im Ticker noch ein Eigentor, weil er nämlich irgendwie Gita anköpft, aber das zählt man dann, glaube ich, nicht als Eigentor. Ja, und plötzlich stand es 0-1. Ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt alles irgendwie ein bisschen gegen uns läuft, dass wir nicht das richtige Matchglück hatten, eher Matchpech. Tobi, ja. Wie war so denn deine Gefühlslage, als es dann so langsam Richtung Ende der ersten Halbzeit ging?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da angefangen, mich über Boris Tomiak zu ärgern. Und das wird ja noch weitergehen.
Das, ja.
Wir haben den Ball. Wir haben den Ball am eigenen 16er und er spielt einen, ich weiß gar nicht, was er da machen möchte, wen er da anspielen möchte. Er spielt einen viel zu schwachen Pass direkt in den Fuß des Bielefelders. Damit geht es ja schon mal los. Der dann Tadel bedienen kann, der die Hereingabe macht. So, das heißt also, wenn ein Boris Tomiak schon, also ich kann gar nicht erklären, weshalb, aber gut, Blank war eingerückt, er war rausgerückt. Vielleicht machen die das so, kann ich nicht bewerten. Also Tomiak steht da irgendwo links am 16er. Wir haben den Ball, er spielt einen miserablen Fehlpass. Er kommt dann auch nicht mehr dazu, die Flanke zu klären. Und in der Mitte ist es dann natürlich, ja, also er fehlt erstens in der Mitte. Trotzdem, der Mann ist ja gedeckt von Virgil Gita. Ich habe jetzt sogar bei Sky immer noch gehört, es ist ein Eigentor. Wenn du jetzt sagst, okay, das wurde dann dem Bielefelder zugeschrieben, umso besser. Und sonst hätten wir jetzt mal fragen können, ob nicht Virgil Gita die Torjägerkanone kriegt, nur halt falsch rum. Aber für mich hat es da wirklich angefangen, Boris Tomiak hat den Ball und macht mit dem Ball grauenvolle Dinge. Und das macht er dann auch nicht nur einmal. Also da habe ich angefangen, Olaf, mich über Tomiak zu ärgern, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, das ging dann ja leider auch weiter. Es gab dann tatsächlich in der 42., 43. Minute die nächste, ja, ich will mal sagen, strittige Schiedsrichterentscheidung oder zumindest diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidung, denn es gab einen Handelfmeter für Hannover 96. Ja, der Bielefelder geht in die Luft, um den Ball wegzuköpfen, hat dabei den linken Arm ausgestreckt, köpft sich, das konnte man in dieser super Slow-Mo auch sehen, köpft sich den Ball an den Arm. Gut, der Arm ist nicht da, wo er hin soll, aber der Ball kommt auch vom eigenen Körper. Und ich weiß nicht, ob man mit angelegten Armen so schräg in die Luft springt. Also ich würde es nicht machen, weil dann hätte ich wahrscheinlich, dann würde ich auf dem Gesicht landen, wenn ich dann runterfallen würde. Es gab dann aber tatsächlich nach VAR-Überprüfung dann einen Elfmeter für uns und da konnte Tomiak theoretisch seinen Fehler von vorher wieder gut machen, hat er aber nicht, er hat es nur noch schlimmer gemacht, Ferdi. Wenn Pichi auf dem Platz gewesen wäre, hätte der den wahrscheinlich geschossen oder meinst du, dass Tomiak grundsätzlich unser Standard-Elfmeterschütze bleibt?
Ich fürchte so ein bisschen, dadurch, dass er dann später auch noch zum zweiten Elfer gegangen ist, war vielleicht ein Geschenk der Mannschaft, aber trotzdem. glaube, ich hätte heute so oder so geschossen. Und ich muss sagen, ich war echt sauer, weil da kriegst du schon ein Geschenk, weil der Bielefelder wie Superman durch den eigenen Strafraum fliegt. Und dann liegst du 0-1 zu Hause zurück. Die letzten Wochen liefen nicht gut, du hast den letzten Elfer verschossen. Und dann entscheidest du dich, den Kack dreist, per Panenka zu schießen. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Du triffst den, alles gut, man bewundert dich dafür, wie cool du bist, aber der muss halt rein. Und wenn du den, wenn der gehalten wird, wenn der an die Latte geht, wie auch immer, dann bist du halt das Obst der Woche. Tomiak hat sich heute zum Obst der Woche gemacht und der kann 3 Stoßgebete an den lieben Fußballgott senden, dass wir das heute noch gewonnen haben, weil sonst, ich glaube, auch so ärgern sich heute noch einige, aber wenn wir das verloren hätten, deswegen, dann glaube ich, würde es lange brauchen, bis die Hannover-Fanbase, geschweige denn André, dem wieder ein gutes Wort zukommen lässt.
Ja, ich glaube, Tomiak Kanter ist tatsächlich einer derjenigen, glaube ich, heute, die sich über den Sieg noch am meisten freuen, weil dadurch seine, ja, ich möchte es mal sagen, seine Unfähigkeit, zumindest in den Situationen, nicht mehr großartig zum Tragen gekommen ist. Das wussten wir aber tatsächlich noch nicht. Tobi, du hast eben die Hand so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Nun war die erste Halbzeit vorbei. Es stand aus unserer Sicht 0-1. Ja, was ging da so in dir vor?
Also es war tatsächlich... Elfmeter bezogen. Ja, also gut, auf den Meter bezogen ist eine absolute Frechheit. Ich habe schon beim Spiel in Cottbus, als er den verschossen hat, gesagt, ich möchte eigentlich, dass Tomiak die Elfmeter schießt. Halstenberg war ein starker, sicherer Schütze, Tomiak ist es nicht. Auch der Elfmeter in Düsseldorf war nicht stark geschossen und wir werden dazu noch kommen. Der zweite Elfmeter heute war es auch nicht. Also ich habe Angst, wenn Boris Tomiak zum Elfmeterpunkt rennt. Und Ferdi hat es gerade so schön als Obst der Woche beschrieben, da hat er auch völlig recht mit und sich... Also du hast natürlich Eier, das darf ich, muss man sagen. Also du hast schlechtere Spiele in den Knochen. Du hast auch beim 1-0 oder beim 0-1 nicht gut ausgesehen. Du hast den letzten Elfmeter verschossen. Und du traust dich dann, den Elfer so auszuführen. Also im ersten Moment habe ich gedacht, der hat einfach Schiss gehabt. Nein, der ist einfach so maximal von sich selbst überzeugt, dass der sich in der Situation traut, es so zu machen. Und das muss ihn bitte geerdet haben. Also das darf nicht sein, sich da so selbst zu überschätzen. Mach ihn einfach sicher rein, Herrgott im Himmel. Du brauchst den Ausgleich. Aber egal, es war, die erste Halbzeit war ja nicht alles schlecht, ne? Du hast es auch genannt, es war so ein bisschen, es läuft gegen uns. Kein Matchglück, sondern Matchpech. Aber die Grundanlage, wie wir gespielt haben, war in Ordnung. Wir hatten eine starke linke Seite mit Neubauer und Rochelt. Wir hatten, eine etwas abfallendere Seite. Matsuda hat sich noch nicht so ganz getraut. Ich glaube, dem steckte dieses auf die Bank setzen noch ein bisschen in den Knochen. Durch das Gegentor, das 0-1 gegen Hertha. Chakrun konnte offensichtlich sich nicht so gut mit der rechten Seite, zumindest in der ersten Halbzeit, anfreunden. Also wir hatten dann eine stark abfallende rechte Seite zur linken Seite. Wir hatten zu große Abstände im Zentrum, weil Pichi, der sich immer wieder nach hinten fallen lässt, nicht da war. Also das war noch nicht ganz rund, aber es war nicht alles schlecht. Also es war eigentlich, 96 war jetzt mindestens mal die leicht überlegene Mannschaft und deswegen, ich war zwar sauer auf Tomiak, aber habe trotzdem an die Mannschaft geglaubt, so würde ich es mal sagen, so bin ich in die Halbzeit gegangen.
Ja, damit nimmst du mir ja mein Halbzeitfazit schon gut vorweg, danke dafür, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ferdi, hast du da noch was gegen einzuwenden oder würdest du dem auch zustimmen?
Ich würde dem auch zustimmen und anfügen, dass ich einfach die Mentalität der Mannschaft heute beeindruckend finde, weil es läuft alles gegen dich. Du kriegst ein absurdes Abseitstor gegen dich entschieden. Du kriegst ein dummes Gegentor. Du haust einen Elfer an die Latte. Es läuft wirklich scheiße. Und dann spielst du so weiter, spielst in der ersten Halbzeit so weiter. Und wir kommen gleich dazu, spielst auch in der zweiten Halbzeit mit Entschlossenheit, mit Mut. Ganz großen Respekt vor diesem Team.
Ja, definitiv. Ja, dann gehen wir doch mal in die zweite Halbzeit. Es muss eine gute Halbzeitansprache gegeben haben und es gab, für mich zumindest überraschend, weil da haben wir uns ja fast schon dann gewöhnt, keinen Wechsel zur zweiten Halbzeit. Die ersten Wechsel gab es tatsächlich auf Bielefelder Seite in dem Spiel und man muss tatsächlich sagen, dass 96 nichts, also wirklich den Willen hatte, das Spiel noch zu drehen. Das hat man relativ deutlich gesehen. Es gab dann in der 65. tatsächlich den ersten Wechsel bei 96. Da kam Jokota für Chakrun nachvollziehbar. Es wurde eben ja schon gesagt, Chakrun wie auch gegen Cottbus. Ich glaube, die rechte Seite ist tatsächlich nicht so für ihn. Also ich denke, wenn, dann ist es eher die linke. War aber letztendlich dann am Ende trotzdem noch ein ganz ordentliches Spiel von ihm. Aber ich denke, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ehrlich gesagt, Yokota und Matsuda zusammen, beides so kleine, wuselige Spieler, die gern nach innen ziehen. Hat aber halbwegs gut funktioniert. Fand ich auch, dass die rechte Seite dann ein bisschen auffälliger wurde und der linken Seite so ein bisschen den ganzen Druck genommen hat. Und es blieb weiter ein ausgeglichenes Spiel, fand ich, allerdings mit Vorteilen für 96, weil man denen wirklich angesehen hat, dass sie das Spiel dann noch rumreißen wollten. Und es gab noch sicherlich die eine oder andere Chance auf beiden Seiten. Die größeren Spielerwechsel gab es dann tatsächlich erst noch relativ spät.
Interessant. Wollen wir über Tore gar nicht sprechen? Für dich ist Schack unten draußen und es steht eigentlich noch 0-1. Also wollen wir über Tore gar nicht sprechen?
Ach so, ja, nee, Ich war jetzt so bei den Wechseln, aber wir können natürlich auch noch über Tore sprechen. Das ist ja sogar noch ganz wichtig.
Ja.
Also den Hussi hat ja tatsächlich, da können wir jetzt mal den Bogen dann nochmal schlagen, ein wirklich gutes Spiel gemacht, weil er tatsächlich noch den Ausgleich geschossen hat. Das ist nämlich der Punkt. Und zwar auch eigentlich ein typisches Titzball-Tor, oder? Also ja. ein langer, schneller Ball von Noll, ein Abschlag, der sieht.
War nach einer Ecke, ne? War, glaube ich, nach einem Eckstoß von
ja, ich glaub,
er Lunds, war, da klärt sich mir nicht, genau, warum genau Marius Wörl letzter Mann ist bei denen. Das war ja dann auch so eine halbe Vorlage, geht ja an Noll, eine halbe geht an Marius Wörl, weil der in den Zweikampf mit Chacon gar nicht geht, sondern einfach Hussein laufen lässt. Ja. Ja, also das war ganz toll. Aber ganz ehrlich, wir haben ähnliche Situationen, dass ein Spieler von uns auf den gegnerischen Torhüter zuläuft, haben wir schon gesehen in der Saison. Relativ häufig schießen wir den Torhüter an. Hussein hat das, und ich hatte auch große Sorge. Ich bin ehrlich, ich habe nicht hingeguckt, weil ich Schiss hatte, der schießt ihn an oder macht sonst irgendwas. Aber es hat er richtig stark gemacht. Sehr überlegt, technisch stark, dann auch schon in Bedrängnis, weil der zweite Spieler, der nicht Marius Mörl war, der hat versucht, ihn am Torschuss zu hindern, im Gegensatz zu Marius Wörl. Aber er macht das ganz souverän, hebt ihn über den Torhüter. Richtig, richtig starkes Tor. Rechte Seite nicht seins, er kriegt aber trotzdem den Ball und seine Geschwindigkeit und dann macht das Tor. Das ist das, worauf es ankommt. Und das sind die Dinge, die uns im letzten Jahren nicht geglückt sind. Wenn dann so ein Spiel gegen uns lief, haben wir es verloren. Egal, was wir gemacht haben. Und jetzt, Ferdi jetzt auch beschrieben, wir spielen einfach weiter. Wir machen genau den Stiefel weiter, weil wir an uns glauben. Und dann klappt das. Und das war ein tolles, ich fand, das war ein tolles Tor.
Ja, und wir sind ja dann auch weiter drauf geblieben, was dann tatsächlich 2 Minuten später zum nächsten Tor führte. Also der auch daran war tatsächlich Chacon wieder beteiligt. Und bedient dann zentral Matsuda, der es einmal probiert, am Abwehrspieler hängen bleibt, aber glücklicherweise der den Ball ihm wieder vor die Füße klärt und Matsuda wach bleibt und ihn dann im zweiten Versuch tatsächlich reinballert. Und da hatte sich die rechte Seite doch wieder vollständig rehabilitiert, oder Ferdi?
Ja, ich finde auch, und wir haben jetzt schon 2 gute Szenen von Chacon angesprochen, der hat auch noch einen Freistoß in herausragende Position herausgeholt. Also Chacon ist immer ein bisschen Licht und Schatten. Der hat Aktionen, die sind zum Haare raufen, aber der probiert auch einfach so viel und hat die Technik dafür, dass genug davon klappt, dass er unserem Spiel so dieses gewisse Etwas gibt. Und das haben wir heute, finde ich, gebraucht. Und das 1-1 ist, glaube ich, für mich vielleicht das bisher schönste Tor der Saison, wenn ich jetzt keins vergesse, weil Boris Tomjak träumt davon, einmal so cool mit dem Ball am Fuß auszusehen, wie Hussein Chacon das ganz mühelos da macht.
Meinst du, der träumt davon, ja?
Also ich nach heute ganz sicher.
Ja, ich hoffe. Ja, gut. Ja, Tomjak sollte sich vielleicht mal wirklich Gedanken über seine Einstellung machen in gewisser Hinsicht. Ja, gut. Chacon hatte sich dann natürlich auch den von mir schon vorgegriffenen Wechsel dann auch tatsächlich verdient, wurde mit Applaus verabschiedet und mit Yokota, denke ich mal, ein würdiger Ersatz. Ich meine, wir haben ja auch schon über die Kaderbreite diskutiert. Wir haben aktuell den einen oder anderen Verletzten, leider. Aber man muss jetzt im Nachhinein doch sagen, dass uns das glücklicherweise, wenn sich alle am Riemen reißen, dann auch tatsächlich nicht so großartig auffällt. Und Wechsel haben wir heute auch wieder vollständig ausgeschöpft. Interessanterweise durfte Harvard Nielsen, das muss ich jetzt nochmal herausstellen, noch zu seinem Pflichtspieldebüt in dieser Saison kommen. Das freut mich natürlich ganz besonders. Er hat jetzt nicht mehr ganz so viel Impact auf das Spiel dann am Ende gehabt. Er hat aber auch tatsächlich naja, nicht viel falsch gemacht vielleicht, oder ich sehe zweifelnde Gesichter und vielleicht doch ein bisschen nicken. Tobi, du möchtest unbedingt noch was zu
Nielsen sagen. Alles gut, nein. Also schön, dass Harvard jetzt endlich mal im Kader war, dass er endlich auch gespielt hat. Er hat nicht viel falsch gemacht, wie du es gesagt hast. Er kriegt auch manchmal einen Ball in den Lauf und dann verstolpert er den so ein bisschen. Das ist auch alles okay, aber er hat eine Präsenz, der bindet Abwehrspieler. Du, der macht nicht viel falsch. Und wir haben halt auch, also Husser hat sich jetzt gestern bei der U23 verletzt. Wir haben auch keinen anderen. Ne? So ehrlich müssen wir sein. Das heißt, ohne Howie hätten wir gar keinen da auf der Bank. Und das ist deswegen gut, dass er da ist.
Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum er heute auf der Bank saß. Also so sehr ich ihn auch mag. Aber naja, nee, es gab wieder den üblichen Wechsel, dann noch Taibi wieder für Aseko. Auch ein bisschen mit Licht und Schatten heute. Ich denke, das, was uns mit Pichler gefehlt hat, das konnte Aseko nicht alleine ausbügeln. Also er hat gute Aktionen gehabt. Er hat ja auch letztendlich gute Pässe zum Beispiel auf Rochelt gespielt, der eine zu dem nicht gegebenen Tor. Eine ähnliche Situation nochmal. Hat sich aufgerieben. Aber da war doch im Mittelfeld ein bisschen zu großes Loch irgendwo, fand ich zumindest. Das hat aber dann Gott sei Dank keine großartigen Auswirkungen gehabt, denn ich fand das Spiel in der zweiten Halbzeit auch weiterhin relativ souverän. Auch nach den Wechseln, es kam noch Franz Rocco, das fand ich auch mal wieder sehr gut. Den habe ich auch gerne mal wieder gesehen für Enzo Leopold, der, glaube ich, tatsächlich, der viel getan hat. Für mich heute einer der beiden besten Spieler auf dem Platz, Enzo. Viele Defensivaktionen, viel ausgebügelt. Ich glaube, der war auch platt zu dem Zeitpunkt. Letztendlich gibt es noch irgendetwas vor dem Elfmeter, was hervorzuheben wäre. 96 hat ansonsten, finde ich, das Spiel weiter versucht zu gewinnen und am Ball zu bleiben. Ein bisschen Zeitspiel ist ja dann zwischendurch immer dabei, aber hat sich nicht zurückgezogen. Auch durch die Wechsel wurde das Ganze nicht defensiver. Und es gab dann letztendlich am Ende noch herausgeholt von Rochelt einen Elfmeter für 96 in der, ich glaube in der 91. tatsächlich, in der 90. wo er 90. 91. Minute. Da durfte dann Tomiak nochmal ran. Da habe ich eigentlich gedacht, den verschießt er wieder, ist dann aber auch egal. Aber er hat ihn tatsächlich verwandelt. Auch nicht
sehr souverän. Nicht stark, genau.
Und da möchte ich jetzt gerne drauf kommen, wenn nicht noch jemand anderes was Herausragendes zur zweiten Halbzeit
zu sagen. Warte, aber lass uns ganz kurz, bevor wir Tomiak, die Reaktion der Mannschaft fand ich aber trotzdem bezeichnend.
Ja, ich würde da jetzt gerne nochmal drüber reden, über den Elfmeter ob das vielleicht eine Reaktion der Mannschaft war. Okay, hast du da mehr gesehen?
Ich meine jetzt im Nachgang, im Vorfeld nicht. Ja. Ich war überrascht, dass er sich den Ball nimmt, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich sicher, er macht es nicht. Aber wie dann im Nachgang? Er trifft den Elfmeter und selbst Nahuel Noll kommt aus seinem Tor. Und die gesamte Mannschaft feiert da Tomiak zusammen. Und das spricht für zwei Dinge. Erstens, dass die Mannschaft wirklich maximal intakt ist. Hinterher der verletzte Bundu auch noch vor der Nord und so. Also Okon konnte kaum laufen, ging aber auch mit zur Nord. So. Und diese Situation, aber alle, die auf dem Feld standen, kommen zu Boris Tomiak und beglückwünschen ihn, dass er diesen Elfer geschossen hat. Also das heißt, in der Mannschaft muss es stimmen. Die werden festgestellt haben, da hat er nicht seinen besten Tag. Das war... Er hat schon bessere Spiele, er macht aber dann den zweiten Elfer, er trifft und dann kommen alle, selbst der Torhüter, und feiern mit ihm. Das fand ich bezeichnend. Das spricht sehr für die Mannschaft. Ferdi hat die Mannschaft schon angesprochen, was die erste Halbzeit und so weiter angeht. Und hier sieht man einfach, das ist ein Team, das ist füreinander da. Und das beeindruckt mich. Wünsche mir trotzdem, dass Boris Tomiak nie wieder einen Elfmeter schießt, meinetwegen im Training. Aber nichtsdestotrotz, das wäre ein würdiger Abschluss seiner Elfmeterkarriere. Die ganze Mannschaft hat ihn gefeiert. Und das gerade Noll, das fand ich toll, dass der aus seinem Tor kommt. Das war für mich eine tolle, tolle Szene. Darf aber nicht dazu führen, dass dieser Mensch weiter Elfmeter schießt. Nichts gegen Boris Tomiak. Ich würde es auch sogar so weit gehen, Mike Nawrocki ist langsam so fit, dass er bitte spielt und nicht Boris Tomiak. Aber können wir nochmal am Donnerstag machen. Aber für mich ist Tomiak fällt ab in der Mannschaft. Das muss ich ganz klar sagen. Er hat immer wieder Grätschen, wo er dann für andere ausbaden muss. War heute weniger in der Tat. Er war eher selber derjenige, der hätte getragen werden müssen. Und jetzt guter Einwechselspieler. So würde ich ihn mal beschreiben. Und jetzt soll es dann auch gut sein, bitte.
Ja, Ferdi, wäre es mal ganz gut für eine Pause für Tomiak jetzt vielleicht auch nach dem doch nicht ganz so missglückten Spiel. Es gab ja dann am Ende jetzt durch diesen verwandelten Elfmeter, dann konnte er nochmal so ein bisschen wieder sein Selbstbewusstsein vielleicht mal ein bisschen anheben. Aber wäre jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt für eine Pause? Ich meine, ich würde vielleicht auch Nawrocki gerne mal sehen oder Nawrocki. Ich weiß gar nicht, wie spricht man ihn richtig aus?
Polnit wäre es Nawrocki. Aber also wir können auch Nawrocki sagen, mir ist es komplett egal. Also wir sagen ja auch Gita falsch, wir sprechen euch
über Gita falsch. Das hat ja Oliver Seidler vorhin auch im Kommentar bei Sky sehr deutlich erklärt, dass man das ja, wenn man das, also er hat ja auch sogar gesagt, dass man
Jakota eigentlich. Ich hatte Tipperwien-Vibes.
Ach so.
Nur dass Seidler dann nicht gesagt hat, ich weiß, wie er mich ausspricht und es gemacht hat. Ich habe da übelste Tipperwien-Vibes. Genau. Aber ganz grundsätzlich, lass uns doch einen Nawrocki sagen. Ist okay, sollen die was?
Ja. Ne? Genau. Also wir einigen uns jetzt auf Nawrocki. Ferdi, würdest du sagen, es wäre mal, ich meine, du bist ja auch ein Befürworter gewesen, dass Blank endlich mal zu Ehren kommt, und würdest du jetzt vielleicht auch sagen, Tomiak raus, Nawrocki mal rein, mal gucken?
Also es gibt für mich zwei Sichtweisen darauf. Es gibt so die pädagogische, und da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Christian Tietz Tomiak nach dem Spiel rausnimmt. Irgendwie glaube ich das nicht, dass er da so dieser Bestrafer ist. Aus sportlicher Sicht, ganz nüchtern betrachtet, weg davon, dass ich mich tierisch drüber geärgert habe, wie er den Elfer schießt, würde ich aber tatsächlich auch gern mal Mike Nawrocki sehen. Auf was haben wir uns geeinigt, Tobi?
Nawrocki.
Weil ich den, der hat lange nicht Fußball gespielt, aber das ist ein fußballerisch sehr, sehr feiner Verteidiger. Und ohne jetzt zu tief in die Problemanalyse zu gehen, aber Olaf, du hast ja vorher schon angesprochen, dass die Räume im Mittelfeld heute, dass da sehr viel Platz war, den wir nicht besetzt haben und dass Aseko da schon auch ziemlich alleine war. Für mich ist ein Grund dafür, weil Enzo Leopold die ganze Zeit den Aufbau organisiert hat. Der war unser erster Aufbauspieler. Der war die ganze Zeit, stand der 5 Meter vor Nahuel Noll. Und das schon auch, weil unsere Innenverteidigung es nicht ausreichend geschafft hat, den Aufbau zu organisieren. Und da warte ich von einem zentralen Innenverteidiger, die Rolle, die Tomiak spielt, dass er keinen Enzo Leopold für ihn braucht, der ihn im Aufbau babysittet und das für ihn übernimmt. Deswegen, aus ganz nüchternen sportlichen Gesichtsgründen, würde ich mir Nawrocki mal wünschen. Aber ich glaube, wir sehen noch ein bisschen weiter Tomiak, nur hoffentlich halt nicht beim Elfer.
Ja, du hast es eben schon angesprochen, da kommen wir noch mal so ein bisschen zum Fazit. Du hast ja schon angefangen damit. Wichtiger Sieg, vielleicht sogar nicht nur 3 Punkte, sondern vielleicht sogar 4 Punkte, so, wenn es die denn gäbe. Aber also ich muss sagen, für mich war es sehr wichtig, dass nach dieser Niederlage gegen Hertha und dem unglücklichen, aber auch irgendwie nicht guten 2:2 in Dresden tatsächlich mal wieder ein Heimsieg folgt. Das war doch irgendwie Pflicht, oder nicht? Ich glaube, also erstmal möchte ich noch mal sagen, dass ich der Meinung bin, dass es eine sehr gute Halbzeitansprache von Tietz gegeben haben muss, weil ich fand, die waren richtig wachgerüttelt in der zweiten Halbzeit. Haben wieder zu alter Stärke, also wenn man jetzt alt von vor 2-3 Spielen nimmt, zurückgefunden. Und denn letztendlich in Kiel haben wir ja auch einen 0-1 Rückstand gedreht und Kiel war auch nicht wirklich schlecht. Tobi, ist das so? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Haben wir jetzt wieder das 96, was wir aus den ersten Spielen kennen? Ist das also die Essenz dieses Spiels heute?
Zumindest glaube ich, dass es ein ganz entscheidendes Spiel gewesen ist. Und wenn du das so gewinnst, wie du es gewonnen hast, das auch ganz entscheidend für den weiteren Verlauf sein wird. Das ist ein Spiel, was am Ende mitentscheiden kann über Aufstieg oder Nicht-Aufstieg. Und du hattest jetzt 2 schlechtere Spiele. Das müssen wir ja auch so klar sagen. Klar, Hertha war noch das Bessere sogar von den beiden. Normalerweise darfst du das nicht verlieren. So, da hast du nicht viel falsch gemacht. Dresden war eine schlechte zweite Halbzeit. So, mindestens mal das. Erste Halbzeit war vogelwild, die zweite war schlecht. Das war jetzt ganz wichtig. Das war jetzt wichtig, um zu gucken, dass du wieder reinkommst. Die Länderspielpause, das ist ja so, wie Fußballfans sagen immer, genau da, schlechteste Zeitpunkt. Tietz hat immer gesagt, nein, das ist der richtige Zeitpunkt, weil meine Spieler sind angeschlagen. Ich brauche diese Zeit. Am Ende war es doch ein schlechter Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen, hat den Flow unterbrochen. Jetzt hast du den Turnaround geschafft. Du bist wieder in der Spur, kannst ganz gestärkt nach Fürth fahren. Für mich ist es eins der wichtigsten Spiele jetzt in der Hinrunde gewesen, weil du nach 2 schlechten Spielen wieder einen Turnaround geschafft hast, dich reingekämpft hast in das Spiel. Und am Ende ist dann auch verdient für dich entschieden, dass es war kein Glück, es war kein Zufall. Bielefeld war nicht die bessere Mannschaft. 96 hatte die Spielkontrolle, 96 war die bessere Mannschaft, hätte sich nur selbst schlagen können. Und das überzeugt mich und lässt mich glauben, dass, um dann zu sagen, ja, wir sind wieder da und wir sind wieder das 96, das mindestens mal oder über das mindestens mal der Aufstieg geht. Und alle anderen müssen erstmal an uns vorbei. Punktgleich mit Darmstadt und Elversberg, so, die spielen wir alle noch, werden wir überholen, alles wunderbar, alles im Lot.
Ja, Ferdi, siehst du das ähnlich und hast du vielleicht dann am Ende auch noch einen Spieler des Spiels für mich?
Oh, das verlage ich mal nach hinten, weil ich mich ganz schwer tue, heute einen
Ja, mach es ruhig am Ende, ja.
Aber, also ja, ich schließe mich Tobi an, ich glaube, das war heute auch für so die Stimmung rund um den Verein ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil wir sind von 3 sieglose Spiele in Serie und vielleicht mal so ein paar Diskussionen, die aufkommen, zu einem absoluten Willenssieg gegen einen, wie ich finde, sehr, 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 sehr starken Gegner gelangt. Also ganz großen Respekt davor, auch wie Bielefeld da heute aufgetreten ist. Die haben hoch angepresst, die werden sehr, sehr vielen Mannschaften Probleme bereiten. Und wir haben damit auch unsere Probleme gehabt. Wir haben es trotzdem besser gelöst, als die meisten Zweitligisten das können. Und ich mache jetzt einfach mal einen großen Monolog, weil ich habe heute das Bedürfnis, ganz viele Spieler hervorzuheben, die ich gut fand. Ich fand Henry Blank nach seiner Einwechslung brutal. Der hat defensiv 2 Kämpfe gewonnen, der war im Aufbau sicher. Das war, für mich war der heute komfortabel unser bester Innenverteidiger. Ich fand Enzo Leopold super stark, der hat unseren Aufbau allein organisiert, der hat wichtige 2 Kämpfe gewonnen, der hat 1-2 Mal dumm den Ball verloren, aber sonst war, fand ich Leopold heute brutal. Noel Aseko hat 3 tolle Pässe gespielt, durch die Chancen entstanden sind. Yannick Rochelt fehlt ein bisschen das Können oder das Glück beim Abschluss, aber bis dahin macht er diese Saison sehr, sehr viele Dinge gut. Hussi Chakrun ist ein wahnsinniger Spaß zum Anschauen und jetzt habe ich einen vergessen, nämlich den, oder nicht vergessen, den habe ich mir bewusst ans Ende gesetzt, nämlich den, den ich zum Spieler des Spiels küre, das ist für mich Nahuel Noll. Der war nämlich für mich heute wirklich ein Schlüsselspieler mit seinen langen Bällen darin, dieses hohe Bielefeld-Pressing zu knacken und hat da 3-4 Bälle gespielt, die genau da waren, wo sie hinkommen sollten, die Bielefeld wehgetan haben und letztendlich war er, finde ich, damit auch ein entscheidender Faktor dafür, dass wir das Spiel gedreht haben.
Ja, sehr überraschend, aber ich glaube, damit tust du anderen Gefallen, ne? Also, wenn du Noll heraushebst, der ja wirklich auch gut war und den eigentlich die Schlüsselszene, die Wende eingeleitet hat, muss man ganz ehrlich sagen. Tobi, hast du einen Spieler des Spiels?
Also, Ferdi hat ganz, ganz viel Richtiges gesagt und es gibt sicherlich keinen, den Ferdi nicht aufgezählt hat. Das muss ich ganz deutlich sagen. Für mich ist es Henry Blank, weil Henry Blank für mich die Stabilität in die Defensive gebracht hat. Wir jetzt auch sehen können, warum es gut ist, wenn du einen linken Fuß hast, wenn du da als linken Innenverteidiger spielst. Da hatte Okon nämlich seine Schwierigkeiten. Diese Jungs haben auf links angespielt. Er musste irgendwie mit rechts annehmen. So, das war mit Henry Blank deutlich sicherer. Bockstarke Defensiv-Zweikämpfe, gute Balleröffnung, Spieleröffnung dann auch nach vorne. Also für mich, Ferdi hat recht mit Nahuel Noll, das war gerade vor dem 1:1 sein halber Assist, weil einen halben gebe ich ja immer noch, Marius Wöll. Das war ganz wichtig, ja, absolut. Henry Blank übers Spiel gesehen, für mich der stärkste Spieler des Spiels und deswegen dann auch mein Spieler des Spiels. Knapp verrochelt. Denen das Glück fehlt. Das Können hat er bewiesen in Elversberg. Irgendwie traut er sich noch nicht so richtig. Wenn er sich traut, macht das ein bisschen falsch. Der kommt aber noch also Blank und ganz, ganz knapp dahinter ist Rochelt.
Okay, ja, ich möchte jetzt André auch nicht zu sehr in Rage bringen, indem ich jetzt Rochelt als Spieler des Spiels auswähle, denn du hast schon tatsächlich recht, Tobi. Wir haben natürlich Rochelt aus einem tiefen Loch geholt, aus dem er noch nicht ganz wieder raus ist, das muss man sagen. Wenn er auch noch an seiner Chancenverwertung arbeiten kann, das fehlt jetzt noch. Ich glaube, dann ist er komplett für uns, für unser Spiel. Und ich würde dann aber tatsächlich den schon von Ferdi aufgezählten Enzo nehmen, weil ich finde, dass der heute sehr viel zu tun hatte im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld vor allen Dingen. Du hast es vorhin schon gesagt, Ferdi, besonders auch für den Spielaufbau, weil da andere abgefallen sind, die es eigentlich dann tun müssten aus der letzten Reihe. Deswegen nehme ich Enzo. Und somit würde ich sagen, haben wir das Spiel heute eigentlich ganz gut umfassend besprochen. Gott sei Dank sind wir mit 3 Punkten vom Platz gegangen und dürfen wieder mit etwas breiterer Brust dann nächstes Wochenende am Sonntag nach Fürth fahren. Und da das ja, wie André auch immer gerne wieder betont, eine Thekentruppe ist, werden wir die natürlich schlagen und mit ein bisschen Glück dann vielleicht auch endlich wieder die Tabellenspitze mal zurückerobern, denn das möchte ich dann doch ganz gerne, dass wir uns da oben wieder richtig dolle festsetzen. Ja, ich bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern, wünsche euch noch, wünsche euch eine entspannte Woche. Und wir können uns wieder aufs nächste Spiel dann doch freuen mit den 3 Punkten im Rücken. Und wir spielen ja auch einen super Fußball, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also wir jammern ja hier auch immer mal auf hohem Niveau, nicht? Es hat uns ja noch niemand, ich meine, Hertha hat uns zwar abgeschossen, aber das Spiel war ja echt nicht wirklich schlecht von uns eigentlich. Das war ja das Paradoxe. Insofern macht das Spaß und wir sind auch weiter dabei. Nächsten Sonntag gibt es wieder ein Quick and Dirty. Bis dahin, macht's gut, niemals allein. 96 Allee. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.